Ich begrüße euch recht herzlich zum Chaos-Seminar, Jahr 2015, siebter Monat. Wenn jemals das Wort modern fällt, wird dieses Datum nochmal wichtig werden. Ich möchte heute von drei abgeschlossenen oder auch abgebrochenen Projekten berichten in mehreren kleinen Vorträgen. Und die Botschaft, die von meiner Seite an euch rüberkommen soll, ist es: Wir sind der CCC Ulm und wir können mehr als rumsitzen und Pizza essen. Denn damit die Sachen irgendwann mal fertig wurden, waren mehrere Leute beteiligt. Die drei Kurzvorträge, um die es gehen soll, sind der Google Traffic Map Scraper. Und zwar, Google Maps hat ein Overlay für den Verkehr in vier Farben, wie gut er gerade fließt. Und das habe ich in regelmäßigen Zyklen abgegriffen. Iodine DNS-Tunnel. Es ist zwar ein Feature, am Telekom-Hotspot-Internet zu klauen, aber man darf es nicht so stark bewerben, denn es geht ja nur um die wissenschaftliche Erkenntnis und nicht um die Erschleichung von Dienstleistungen. Und das Letzte wäre das Hallo Welt der Spracherkennung. Eine Einführung in die Software namens CMU Sphinx, Carnegie Mellon University. Das ist ein Programm, das sehr leistungsstark ist, aber eigentlich zu komplex, um es alleine zu lernen. Man braucht eine Einführung, um damit klarzukommen. Und dann fange ich jetzt an mit dem Google Traffic Maps Vortrag und blende ihn einfach mal ein. Sieht man das gut von der Beleuchtung her? Ich habe natürlich keine Gedanken gemacht, wie man jetzt... Das andere. Habt ihr es gerade geklärt? Schick. Wen das Datum interessiert, das war ein Freitag. Unten seht ihr im Subtitel das Datum. 2014, 11. Monat. Das war ein Freitag, und zwar ein Freitag mit Bahnstreiks. Ungefähr 5 Uhr. Ich garantiere nicht Sekundengenauigkeit. Die grünen Linien, die ihr seht, sind Daten von Google Maps. Und das heißt, der Verkehr fließt. Da, wo keine Daten vorhanden sind, fahren noch nicht genug Autos, dass man irgendwie Schlussfolgerungen ziehen könnte. Um das besser zu erkennen, nehme ich jetzt einfach mal den Full-HD-Modus raus, zoome da ein bisschen rein und lasse es einfach mal so laufen. Über Bildfehler und andere Probleme sprechen wir nachher. Und ihr seht, wie die Zeit fortschreitet, kommen hier so gelbe Striche dazu. Gelb ist die nächste Farbe, läuft noch flüssig, aber läuft ein Stück langsamer. Rot heißt, es steht, und rot-schwarz gepunktet ist ein mittelschweres Desaster. Da kommen noch ein paar Straßen dazu. Frage ans Publikum: Wann glaubt ihr denn, setzt der Berufsverkehr ein und wann bricht das Netz zusammen?
Halb acht.
Und wann ist der Nachmittagsberufsverkehr?
17 Uhr.
Da seht ihr so eine rot-schwarz gepunktete Linie. Das heißt, es steht und steht auch so fest, dass sich gar nichts mehr bewegt. Das kann man direkt in die Tonne treten. Dann wäre diese kleine rote hier, wenn man es erkennen kann, wahrscheinlich die Zufahrtsstraße von Leuten, die auffahren wollen. Das sind so kleine rote Elemente. Wir sind ungefähr 7.16 Uhr. Das könnte die erste Welle der Handwerker sein. Ihr seht auch, es kommen, je weiter das Video läuft, immer mehr Straßen dazu und immer mehr Features werden deutlich. Wird angehalten, die B10 hier, kurz vor 8, ist so ein typisches Feature. Die steht jeden Morgen. Mal mehr, mal weniger, aber sie steht, man kann sich darauf verlassen. Im Stadtzentrum fehlen uns noch immer etliche Straßen. Das sind nur die großen Verkehrsstraßen, die gerade durch und durchgehen, die sichtbar werden. Lass uns doch mal ungefähr bei 8.45 Uhr. Was ihr hier seht, sind so immer so viele kleine rote Features, zum Beispiel hier am Westplatz. Oder da. Das sind alles typische Ampeln, die solche Spuren hinterlassen. Da muss man sich noch keine Gedanken drüber machen. Bedenklich ist diese rot-schwarze Linie hier bis zur Abfahrt und die andere Zubringerstraße, die auch rot-schwarz gepunktet ist. Da stehen gerade Leute und fluchen vor sich hin. Ich beschleunige einfach die Wiedergabegeschwindigkeit, um später bei anderen Features anzuhalten. Na, ganz eine Sache. Wir haben diskutiert, wo dieser rote Strich hier herkommt. Und da haben wir festgestellt, es gibt da hinten einen Recyclinghof und es gibt eine Linksabbiegerspule, die sich immer ziemlich lange staut. Das wäre ein Teil des roten Striches, sondern es ist noch nicht die gesamte Erklärung, da gehört noch mehr dazu.
Da ist auch eine Ampel.
ich fahre nicht allzu oft Auto. Die Interpretation und ob du was für die Verkehrssteuerung ableiten möchtest, überlasse ich jetzt einfach mal dem Publikum. Ich will einfach nur zeigen, man kann die Daten erheben und was Sinnvolles draus machen.
Und ich glaube, zu dem Datum war da eine Baustelle.
Es war auch Warnstreik und es war eine ganze Menge. Über dieses Blinken auf der Karte und die Renderfehler reden wir später bei dem Problem. Ja, so 10.50 Uhr. Außer den roten Ampelhäppchen, die man hier so hat, sieht es ziemlich grün aus. Lassen wir es weiterlaufen. Die Frage war ja, wann kommt der Nachmittagsberufsverkehr? Wollen wir noch auflösen? Ich höre ganz klar die Wiedergabegeschwindigkeit. Wenn jemand Stopp holt, halte ich auch an. Sieht schon jemand Berufsverkehr? Irgendwelche Anzeichen?
Ja, so ein bisschen.
Da oben. Ja, da ist ein bisschen rot. Sieht schon mehr nach Berufsverkehr aus? Ist ein bisschen mehr gelb, da ein bisschen rot, überall was. So wirklich blutig sieht es nicht aus. Man erkennt ein bisschen mehr Rot. Und ich mag jetzt mit euch über das Video sprechen, darüber, wie es gemacht wurde, welche Daten man ableiten möchte und wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich saß eines Freitags an meinem Schreibtisch. Es war gerade Bahnstreik. Ich hatte vorher rumgeflucht, weil ich meine Freundin vom Bus abholen musste am Tag davor und ich war natürlich viel zu spät an der Haltestelle und war ganz panisch, als sie nicht da stand. So habe ich es eigentlich verpasst. Nein, korrekte Antwort war, der Bus hatte nur 40 Minuten Verspätung. Das war mir aber zu dem Zeitpunkt nicht klar und die Panik war einfach größer. Ich dachte mir so, wäre eigentlich cool, mal im Freitagsheimreiseverkehr zu sehen, wie sie die deutschen Autobahnen stauen und wie die Stadt unter dem Bahnstreik leidet, im Vergleich zu einer Freitagsstadt, die nicht unter Bahnstreik leidet, ob man da deutliche Unterschiede sieht, ob die Leute ausweichen. Also habe ich eben mal mich entsonnen, es gibt doch von Google Maps dieses Feature, dass man sich straßenfarbig färben lassen kann. Woher die Daten kommen, weiß ich nicht. Wir spekulieren darüber, dass die Android-Telefone, die umherfahren, diese Daten sponsern. Und habe mich noch daran erinnert, aus der Zeit der Online-Spiele, als man so im Browsern textbasierte Spiele spielt und versucht hat, diese Sachen zu automatisieren und besser zu werden als alle anderen, da gab es einen Browser namens PhantomJS. Ist ein Browser, nutzt die WebKit Render Engine und kann relativ, ich will das andere Terminal haben, wenn ihr das sehen könnt. Wo ist mein Terminal hin? Das da will ich haben. Machen wir mal sauber clear. Ist ein Browser und man kann ihn skripten, dass er irgendwelche Sachen tut. Und jetzt habe ich halt versucht, aus dem fehlenden Manual und den Beispielen, die eigentlich alle, ich kann kein JavaScript, und die Beispiele waren alle viel zu abgehoben für mich, aber ich habe dieses Beispiel gefunden, das behauptet hat, sie könnten eine Webseite in ein Bild rendern. Und jetzt war die erste Feldversuche so, wie lange dauert es eigentlich, damit einmal Google Maps abzufragen? Die Antwort ist zwischen 3 und 20 Sekunden. Ohne Gewehr auf irgendwas. Es schwankt ziemlich stark, ist das imperformant. Manchmal fällt ein Bild raus, manchmal nicht. Und da ich keine Ahnung von JavaScript hatte und es war ungefähr Freitag 12 Uhr und ich wollte ab 14 Uhr aufzeichnen, habe ich einfach entschieden, so hack mal den Kram zusammen. Also das war das Basisskript. Da habe ich einfach den String test.jpg gegen den aktuellen Zeitstempel ausgetauscht. Den aktuellen Zeitstempel kriegt ihr mit date. Plus, es kann ich eine neue Formatierung angeben. Das wäre der aktuelle Unix-Zeitstempel in Sekunden seit meinem Epoch. Mein Epoch ist 1. Januar 1970. Also habe ich das test.jpg im Skript austauschen lassen gegen den Zeitstempel und habe für jedes Bild, das ich von Google Maps rendern wollte, einen eigenen Ordner angelegt. Habe dann mehrere Shell-Skripte gestartet, die anfangen, die Daten hier auszutauschen, das Bild in den Zielordner zu kopieren und mit einem Sleep davor einfach das Shell-Skript loszutreten. Was alle 15 Sekunden sollte theoretisch ein neues Skript anlaufen und einen Screenshot schießen. Ob das funktioniert, wer weiß. Ich habe es in 45 Minuten zusammengehackt, in der Hoffnung, dass es mal funktioniert. Und wenn ihr euch daran erinnert, man sieht den Fehler nicht. Geht das hier los mit so einer schönen Google Maps, wo man den Hintergrund sieht? Und je weiter ich nach hinten springe, fehlt mir irgendwann mal der Hintergrund. Das ist einer der Fehler, die passieren, wenn der Browser das Bild rendert, noch bevor die Webseite fertig geladen ist. Wenn man Ahnung von JavaScript hätte und man die Doku gelesen hätte, wäre das selbstverständlich erklärend gewesen. In meinem Fall war es das einfach mal nicht. Ebenso was passiert ist, 9.18 Uhr ist die Zeit, wo ich die Bandbreite mit mehr Leuten teilen muss. Deswegen ist dieser Fehler erst ab da aufgetreten. Der Fehler ist vermutlich Uhrzeitabhängig. Irgendwo zwischen 5 und 6. Ich hatte also jetzt diesen ganzen Haufen Bilder, ungefähr 4000 Bilder für 6 Stunden, die alle im Format 10-stempel, sowas wie der da unten, 10-stellige Nummer, .png lauten. Nächste Aufgabe, machen wir da doch mal ein Video draus. Ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Eins der Standardwerkzeuge zur Videobearbeitung wäre der FFmpeg. FFmpeg ist mächtig und unheimlich kompliziert zu benutzen, weil er so viele Features hat. Wenn man ein Video machen möchte und man eine Vorstellung hat, von welcher Höhe und welche Breite hat das, muss man ein Containerformat wählen, das in der Lage ist, einen Videocodec zu fassen, der dieses Format hat. Also muss ich schon bei der Auswahl des Videocodecs wissen, auf welche Höhe, Breite, Format ich gehen möchte. Man kann nicht Sachen beliebig kombinieren. Das macht den FFmpeg schwer zu benutzen. Und um das zu demonstrieren, habe ich mal Kommandos aufgeschrieben, die ich am Ende getan habe. Ich will diesem FFmpeg mehrere Bilder geben, die soll er mir zu dem Video zusammen rendern. Und diese Bilder enthalten allesamt einen Zeitstempel. Ist relativ egal, ob der akkurat ist oder nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich habe eine Zeitdatei, die sieht ungefähr so aus. Und dann habe ich die nächste Datei 15 Sekunden später. Und daraus ein Video zu machen, ich habe mir gedacht, nehmen wir einfach die Shell so mit Sternchen, lassen das die Shell expandieren und geben es dem FFmpeg. Der fängt an zu rödeln, verbrennt Rechenzeit und sagt dann irgendwann mal, too many command line arguments. Okay, es gibt diese komische Schreibweise, wo man den FFmpeg mit minus i einen Infall geben kann. Prozent, 10, Digits, PNG. Segmentation fault. Ich kann auch nicht garantieren, dass der FFmpeg, ich kann euch die Daten vergeben, der FFmpeg, den ihr zu Hause habt, muss nicht zwangsweise die Features haben, die man braucht, um den Kram sauber durch zu Bildern zu verarbeiten. Was man irgendwann mal lernt ist, die Benennung der Bilder ist ein Problem. Die müssen korrekt heißen 001.png und 002.png, sonst funktioniert dieses Feature nicht. Das sind einfach Sachen, ich habe 45 Minuten gebraucht, dieses Skript zusammenzuklauen und dann einfach 6 GB Daten geopfert für verschiedene Skripte parallel liefen. Die Bilder ranzukommen war einfach. Die Bilder zu dem Video zu verarbeiten war die schmerzvolle Erfahrung an der Sache. Also hier habe ich angefangen, die Bilder einfach mal umzubenennen. Dann gibt man in FFmpeg eine Framerate. Was ich erst neulich gelernt habe, ist, die Framerate kann man nicht beliebig wählen, die gehört auch wieder zum Container. In meinem Fall gebe ich ihm Bilder mit genau einer 4-stelligen Nummer, die eventuell mit einer 0 angeführt werden. Das Video, in das ich es reingeben möchte, ich habe sie alle erst umbenannt und dann dem FFmpeg gegeben. Also ich habe sie eigentlich aus diesen Unterordnern, in denen alle lagen mit Zeitstempel, mit dem Feind erstmal rausgefischt, die Dateinamen, habe die dann alle umbenannt, hatte dann noch eine Liste mit den Originaldateinamen. Ich brauche noch diese Liste, um die Untertitel zu erzeugen. Ich will ja die Zeit einblenden, zu der das Bild tatsächlich erstellt wurde, als Referenzwert. Sonst könnten wir solche Fragen nicht beantworten, wie wann ist der Berufsverkehr. Das heißt, ich hatte eine Liste davon. Das werden nachher die Untertitel. Und das wird nachher das Video. Ich hatte auch, nachdem ich das Video hatte, ziemlich lange damit gerätselt, wie komme ich an die Untertitel ran, wie kann ich diesen Zeitstempel ins Bild reinrendern. Und dann war der Kommentar von Arnim, nimm doch Untertitel, macht dein Leben viel einfacher. Und diese Untertitel möchte ich euch mal zeigen. Das SRT-Format. Die obersten beiden Zeilen dürften nicht drin sein, die sind nicht standardkonform. Das ist ein Skriptfehler. Garantiert nicht der letzte, den ich gemacht habe. Das Format für die Untertitel ist von einem Franzosen entwickelt worden, deswegen habt ihr die Uhrzeiten da drüben mit Komma getrennt. Das ist wichtig. Das Dateiformat heißt .sat und folgt dem relativ einfachen Schema. Ich brauche eine einzigartige ID für den Untertitel, dann kommt die Startzeit. In genau dieser Formatierung, ihr braucht die führende Stunde und mit Komma die Sekunden auf 3 Nachkommastellen. Der Pfeil, das ist, ab wann der Untertitel angezeigt wird. Das ist die Endezeit, bis wann er angezeigt wird. Und dann kommt der Text für den Untertitel. Und wenn ihr fertig seid, endet ihr mit der Leerzeile. Und dann dachte ich mir, komm, ich habe jetzt eine Liste mit Zeitstempeln, das ist doch bestimmt eine extrem einfache Sache, mach mal einen Shell-Einzeiler. Aber ich wusste nicht, wie ich das formatieren sollte. Dann dachte ich mir, komm, ist doch bestimmt eine extrem einfache Sache, machen wir mal einen Perl-Einzeiler. Ein paar Bugs später, und ich wusste nicht mehr, was meine Regex umgeschrieben hat, dachte ich mir, komm, scheiß drauf, machen wir den Kram jetzt mal richtig. Das Skript erzeuge Untertitel.bash. Ich habe eine Liste mit Zeitstempeln, die ich ihm reinfüttere, lese ich zeilenweise. Wenn dieser Zeitstempel, den ich habe, noch den Namen PNG enthält, streiche ich ihn raus. Das mache ich mit dem Base-Name. Und ich berechne außerdem die Zeit, wie lange das angezeigt werden soll, indem ich ihm von außen mitgebe, wie lange der Untertitel angezeigt wird, in 0, ich habe gesagt, ein Framerate von 10, das heißt, ich will 0,1 Sekunden den Untertitel angezeigt haben und errechne damit halt diese beiden Zeiten. Den Text lese ich von Standard in, das ist ja der Zeitstempel, den ich anzeigen möchte. Ich habe die Zeit in Unix-Zeit. Gib mal das Terminal. Wir hatten gesagt, ich kriege den Zeitstempel in Unix-Zeit raus, wenn ich das so mache. Ich kann hier einen beliebigen Formatierungsbefehl angeben. Ja, soll er mir angeben. Oder ich will den Zeitstempel in Sekunden haben. Der Rückwärtsweg ist auch relativ einfach. Yesterday. Date kann sowas. Und da gebe ich ihm den Zeitstempel in Sekunden. Und er gibt mir das Datum zurück. Das heißt, mit Date kann ich das relativ leicht umwandeln. Also dieses Skript geschrieben, noch dieses kleine Perl-Skript dazu, weil cut seconds to SAT time. Das mir einfach nur zeitstempelgerecht diese Ausgabe macht, haben mich die Untertitel 2 Stunden Arbeitszeit gekostet. Und das ist einfach nur die Selbstüberschätzung, komm, so einfach machen wir mal einen Einzeiler. Und der zweite Einzeiler und das Debugging dazu, bis man es irgendwann mal richtig macht und einfach mal ein kleines Skript dafür schreibt. Dafür geht Zeit in solchen Projekten drauf. Mittlerweile hat Niklas demonstriert, wie man es richtig macht. Das Projekt natürlich verschiedenen Leuten vorgestellt, mit denen drüber geredet. Von Arnim kam zum Beispiel der Kommentar, nimm doch Untertitel, damit du die Uhrzeiten anzeigen kannst, tut wenig weh. Von Niklas kam die Verbesserung, der kennt sich mit JavaScript wesentlich besser aus. Zum Beispiel hat er ein User Agent reingepackt, dann packt der Google viel weniger Werbung auf die Seite und diese komischen Pop-ups von aktualisiert doch mal deinem Browser, die sind alle weg. Und er hat eine JavaScript-Funktion reingepackt. Grob gesagt, er wartet 3 Sekunden, bevor er anfängt, die Seite zu rendern. Das reduziert die Bildfehler mit dem leeren Hintergrund. Das sind alles Sachen, auf die wäre ich alleine nicht gekommen und da haben Leute mir mitgefrickelt, damit das tut. Ich bin auch nicht drauf gekommen, dass ich dem FFmpeg die Zeitstempel so geben muss. Also damit das Video, das ihr am Anfang gesehen habt, entstehen konnte, waren ungefähr 4 Leute und gesamt zwischen 14 und 16 Stunden Arbeitszeit beteiligt. Lassen wir einfach als letzten Satz, ich habe einen kleinen Teaser. Ich habe natürlich die deutschen Autobahnen zum Freitagsheimreiseverkehr auch mit gesnapshoppt. Großflächig sieht das Netz grün aus, aber immer kurz vor den Städten gibt es so kleine rote Striche. Und ich glaube, das sind die kleinen roten Striche, die die Emotionen der Autofahrer hochkochen lassen.
Wie hast du dieses JavaScript ausgeführt?
Der Browser heißt PhantomJS. Rufst du auf der Kommandozeile auf. Habe ich einen Code hier drauf? Locate PhantomJS. Nicht das Nix-Zeug. Ich habe ihn nicht im Pfad drin. Das ist ein Binary, das ich von irgendeiner obskuren Webseite geladen habe, weil ich nicht in der Lage war, dieses JavaScript-Zeug korrekt durchzukompilieren. Ich weiß nicht, in welche komische Sprache sie in den Browser reingemischt haben, ich kann ihn nicht kompilieren.
Also das ist ein Browser, der quasi zum Download dient.
Genau. Die Werbung sagt Headless Browser. Es ist ein Apple Safari ohne die komische GUI. Ich mag die Seite tatsächlich nicht empfehlen. Ich habe zwar das Binary auf phantomjs.com geladen, aber ich habe phantomjs.org, aber ich habe es nicht geschafft, mit den Examples was anzufangen. Mein JavaScript-Kenntnis war nicht vorhanden. Dieses Ding ist einfach unbenutzbar. Ich möchte es tatsächlich nicht weiterempfehlen. Ich kenne allerdings keine guten Browser, die ich weiterempfehlen kann, die sowas können.
Ich würde noch was zu den Untertiteln sagen. Mhm. Weil du zeigst ja jedes Bild 10 Sekunden an und der Dateiname vom Bild hat der Zeitstempel sowieso schon, also könntest du Bild für Bild abarbeiten und mit Image Magic das einfach direkt aufs Bild schreiben, als Vorschlag.
Ich mag nur einen Kommentar ergänzen, weil er sagt, das ist Image Magic. Image Magic behauptet auch, er könnte Bilderserien zu Videos rendern. Was er macht, ist, er ruft im Hintergrund ein FFmpeg auf und macht genau diese Schritte. Allerdings, der Image Magic verbrennt dabei so viel Speicher, wenn du 4000 Bilder gibst, dass es einfach abstürzt. Das ist auch eines dieser Werkzeuge, die du nicht benutzen kannst.
Nee, aber nicht um einen Film zu machen, sondern nur um den Zeitstempel.
Also, ich wollte nur generell mal gegen Image Magic ranten, dass man einfach viele Werkzeuge stolpert, die die Datenmenge nicht verkraften. Und deswegen habe ich gemeint, Image Magic, später. Ich habe 16 Stunden gebraucht. Wie viele Stunden schätze brauche ich dafür?
Eine halbe. Wenn man klar
kann. Also, okay, wenn man das Web kann, 16 Stunden.
Ich habe zum Beispiel dieses Image Magic Zeug. Ich habe im Laufe der Zeit gelernt, es gibt Werkzeuge, die kann man verwenden. Dann arbeite ich ein Werkzeug ein. Mit diesen komischen Hello World Examples und stellst irgendwann mal fest, die Werkzeuge sind in ihrer Funktion begrenzt. Und dann fragst du dich, wofür habe ich die letzten paar Stunden investiert?
Cache der PhantomJS irgendwas? Also, das muss ja die Bilder wirklich jedes Mal neu laden, oder?
es war ja ausdrücklich auch mein Ziel, die Veränderung darzustellen, deswegen wollte ich nicht cachen. Man kann ihn dazu bringen, zu cachen.
Ja, aber die Kacheln, der rendert das ja nicht auf die Kacheln drauf, die Straße, sondern die Kacheln sind ja nur im Hintergrund. Also hätte man vielleicht noch einen Proxy dahinter speichern können, reinschmeißen können.
Wahrscheinlich.
Dann hätte ich die Kacheln nicht jedes Mal nachladen müssen, oder?
Ich kenne mich jetzt zu wenig mit Browser und JavaScript aus, um eine sinnvolle Aussage zu treffen. Der Phantom verhält sich halt, wie der Firefox es machen würde, rendert die Webseite und rendert aus der Webseite ein Bild raus.
Ja, aber wenn du einen lokalen Cache hast, dann kann er die Kacheln sozusagen direkt von der Platte laden und muss dann nur noch die Straßen draufmalen. Und dann brauchst du nicht 3 Sekunden warten, bis er überhaupt die Kacheln geladen hat.
Wie gut bist du in JavaScript?
Das hat mit JavaScript nichts zu tun.
Oh, Entschuldigung, ich brauche jemanden, der das manuell für den Phantom.js lesen kann mit den komischen Examples, die drin sind und genau die Funktion einschalten kann. Also alles, was ihr jetzt hier seht, kriegt auf die Webseite gepackt. Wenn ihr Spaß damit habt, was machen wollt, könnt ihr es machen. Wenn ihr es weiterentwickeln wollt, gerne. Ich bin froh, dass ich es abgeschlossen habe. Natürlich auf ulm.ccc.de/chaosseminar. Mit Chaosseminar mit großen C und großen S. Ich möchte mit euch das Thema wechseln zu Iodine und zum DNS-Tunnel. Und dafür möchte ich ihn einfach mal vorführen. Ich brauche jetzt einen großen Moment, mein WLAN zu bändigen. ifconfig. IW-List, WLAN 2, scan, crep-i, acid. Für alle Leute draußen, die das Uni-Ulm-Netz nicht kennen, das Uni-Ulm-Netz verhält sich so ähnlich wie ein Telekom-Hotspot, deswegen taugt das jetzt von meiner Demo. Und zwar ist es ein unverschlüsseltes WLAN-Netz. WLAN 2, ACID, welcome. Ich bin jetzt mit diesem Netz verbunden. Hole mir ein DHCP-Lease. Und was jetzt kommt, ist ein besonderer Bug von meiner WLAN-Karte. Den könnt ihr einfach ignorieren. Wenn meine WLAN-Karte nichts zu tun hat und den Stromsparmodus einschaltet, dann kickt sie mich aus dem WLAN raus. Also halten wir fest, der Ausgangszustand, den ich jetzt bin, ich habe meine Schnittstelle hochgefahren mit dem Namen WLAN 2. Die ist verbunden mit einem Netzwerk namens Welcome. Und jetzt nehmen wir mal der Einfachheit halber einen Browser, einen relativ schlichten Browser, den Epiphany-Browser. Da rufe ich eine Webseite auf. Ist eigentlich gar nicht wichtig, was die URL ist. Ich drücke jetzt Enter.
Muss aber eine sein, die existiert, sonst geht es nicht.
Jürgen sagt, es muss eine sein, die existiert, darum geht es nicht. Da sprechen wir gleich drüber, warum das so ist. Und da sagt er mir doch, ich soll mich doch bitte schön anmelden. Schon gewohnheitlich rufe ich über mein Standardterminal. Also der Browser wird von der Uni-Ulm jetzt umgebogen, aber wenn ich sowas mache wie DNS-Abfragen, host.heise.de, leite ich jetzt mal eine IP-Adresse um, host, ich kann immer noch Webseiten in IP-Adressen umlösen und das muss er nach DNS-Systemen im Internet machen. Okay, technische Beschreibung kommt nach der Demonstration, ich komme gleich nochmal drauf. Ich möchte es vorführen, wie es funktioniert, deswegen sudo iodine-p top secret haben wir doch clear. Ich finde top secret ist ein gutes Passwort, das ist besser als Passwort mit einer Null. Ich mag das kurz dokumentieren, falls jemand dieses Video in mehreren Jahren ansieht und nicht weiß, worum es eigentlich geht. Eine italienische Cyber-Einbruchsbande mit dem Namen Hacking Team, die ihre Software an lupenreine Demokraten verkauft, wurde aufgebrochen und eine große Menge Daten, der Source Code und eine Kundenliste rausgetragen. Und das Passwort war Passwort.
Also das, alle Passwörter des Geschäftsführers, ja, waren Passwort.
Also ich rufe auf ein Stück Software, das ist für mich implementiert, Iodine. Das minus P ist das Passwort, in meinem Fall Top Secret, und die URL, auf die der Tunnel Endserver hört.
Änderst du das Passwort nach dem Vortrag?
Darüber diskutieren wir gleich noch. So, und was ihr hier unten gerade seht, ist, er probiert eine ganze Menge aus. Detaching from Terminal. Ich rufe ifconfig auf. Oh, es ist oben. Ich scroll nach oben. Ja, nein. Und habe jetzt hier ein neues Interface bekommen mit dem Namen DNS0. Hat eine IP-Adresse. Und ich habe nur mein altes Interface von vorhin mit dem Namen WLAN 2. Ich habe nur das Interface bekommen. Zeichnen wir gleich mit. SSH-D, SOX-Proxy, wenn es keiner kennt, demonstriere ich gleich. Verbus, root at 172.16.0.1-i.ssh-id-rsa. Diskutieren wir nachher. Ich bin jetzt hier auf einer Maschine. Die ist irgendwo. Wie heißt dieses Adressfeld? Well, ist egal. Ihr erinnert euch noch gerade dran, was der Browser gemacht hat, der Epiphany, der leitet mich hier um aufs Captive Portal. Gib mir meinen Firefox. Vollbild bitte. Im Firefox habe ich hier unter Einstellungen, Netzwerk, Einstellungen, manuelle Proxy-Konfiguration, Localhost 555. Über Performance reden wir später. Ich nehme gerne Vorschläge an, wie man es nachher richtig macht. Wir müssen nämlich dringend drüber reden, wie man Anwendungen tunnelt. Lass mich erst erklären, wie der Kram überhaupt funktioniert. Okay. Also, halten wir fest, ich bin im Internet. War da nicht eben so ein Captive Portal? Lass uns mal drüber reden, wie der Kram funktioniert. Nehme ich die andere Tafel? Komm. Ich zeichne jetzt eine ganze Menge für euch. Und nachher schauen wir noch auf die Skizze und auf die Demonstration und führen das Ganze nochmal zusammen. Ich fange jetzt an mit einer grundlegenden Erklärung für DNS. Ich hoffe, mir kann jemand DNS Type 0 Queries erzählen. Ich hätte gerne klugscheiße Kommentare, die ich noch nicht weiß. So, DNS ist das Domain Name System. Und was es macht, ist, es löst Adressen, meist im Internet benutzt, in maschinenlesbare Adressen auf. Zum Beispiel wäre die menschenlesbare Adresse google.de unter der maschinenlesbare Adresse 8.8.8 zu erreichen. Und dann gibt es auch eine Adresse, die heißt uni-ulm.de. Und die ist irgendwie unter 134, 60, keine Ahnung, was zu erreichen. Können wir nachher nachschlagen. Es heißt uni-ulm.de. Dann verzeihen wir meine Schrift. Jetzt gibt es natürlich auch einige im Uni-Ulm-Netz mehrere Rechner und die haben eigene Namen bekommen. Zum Beispiel könnte es geben einen physik.uni-ulm.de. Und der hätte seine ganz eigene Adresse. Und die Art, wie dieses Domain-Name-System funktioniert, ist, mein Client rennt los. Das können wir gleich praktisch demonstrieren. Ich logge mich von der Maschine wieder aus, ich will euch DNS demonstrieren. Ich hoffe, ihr habt viel Geduld für das Tafeln hoch- und runterfahren. Ein Werkzeug, mit dem ich das DNS-Registry abfragen kann, ist in meinem Fall Host. Und ich frage Host google.de. Und da kriege ich mehrere IP-Adressen, unter denen ich google.de ansprechen könnte. Host 8.8.8.8. Machen wir eine Reverse-Auflösung. Tatsächlich, die Maschine Google Public DNS-A.google.com hört auf die IP-Adresse 8.8.8. Was ihr gerade seht, ist Debug, und zwar in meinem Fall vom SSH. Ich kann mir eine beliebige Maschine auflösen lassen, und da wird es wahrscheinlich auch host.ulm.ccc.de ist eine Maschine. Eine weitere Maschine wäre dann panic.ulm.ccc.de. Ihr seht, die unterscheiden sich in Adresse marginal, aber es gibt einen Unterschied. Okay, Zeit zum Zeichnen. Also, ich habe hier meinen Laptop. Dann habe ich den Uni-Ulm DNS. Ich habe das Internet. Und den Ulm-CCC.de DNS. Was ich mache ist, ich schicke eine Anfrage, DNS-Query, Host, don'tpanic.ulm.ccc.de. Der Uni-Ulm-DNS-Server kriegt die Anfrage und sagt mir, gib mir die IP-Adresse zu diesem Domainnamen. Problem ist, der Uni-Ulm-DNS-Server weiß es nicht, also muss er die zuständige Einheit fragen. Im schlimmsten Fall rennt er zum Root-DNS-Server und fragt, wer ist denn zuständig für DE. Dann rennt er weiter und fragt, wer ist denn zuständig für ccc.de. Das muss der Nebenserver auflösen. Dann rennt er weiter und fragt, wer ist denn zuständig für ulm.ccc.de. Und wenn er die Adresse von der Maschine hat, rennt er am Ende hier hin und fragt, wer ist denn don'tpanic.ulm.ccc.de. Und kriegt dann eine Adresse zurück, 217. Punkt irgendwas, und leitet diese an den Client weiter. Das heißt, in dem Moment, wo ich den DNS-Namen in maschinenlesbare Adressen auflöse, komme ich ins Internet, und zwar in eine beliebige Zielmaschine, wenn sie einen solchen Namen hat. Mein Browser müsste, wenn ich eine Webseite aufrufe, diesen Schritt machen. Wenn ich aufrufe heise.de, brauche er erstmal die IP-Adresse von Heise, bevor er anfangen kann, die Webseite abzurufen. Im nächsten Schritt würde jetzt mein Browser ankommen und würde sagen, http get heise.de oder uniulm.de, ist mir egal. Und in dem Moment kickt mir der Rechner der Uni Ulm rein mit so einer dreisten Behauptung, http 302, 302 ist temporarily moved. Moved, dann sagt er noch die Zieladresse, welcome.uni-ulm.de/capo. Also mein Browser bekommt die Ansage, die Zieladresse, die du haben möchtest, befindet sich eigentlich da, frag mal die Adresse ab. Und damit verbiegt er meinen Browser auf diese Webseite. Das ist einer der Uni-Ulm-Surfer, die die fiese Lüge anbringen, meine Webseite sei umgezogen. Telekom-Hotspots würden genauso arbeiten. Du verbindest dich mit einem kostenfreien Hotspot, der ist nicht verschlüsselt. Du kannst in diesem Hotspot-Netz DNS-Namen in IP-Adressen auflösen. Und wenn du irgendwie eine HTTP-Anfrage abschickst, um eine Webseite aufzurufen, fängt er die ab und schreibt die einfach um. Die machen einfach willkürlich HTTP kaputt. Und jetzt möchte ich mit euch darüber reden, wie eigentlich die Software Iodine funktioniert und wie diese lösen. Dafür brauchen wir ein paar Komponenten. Also üblicherweise hätte ich einen Laptop, der hat zwei Interfaces, und zwar das WLAN, und nachher kriegt er noch ein DNS-Interface. Der befindet sich üblicherweise an einer normalen Hotspot-Position. Ist so schön formuliert. und ist in irgendeiner skurrilen Form mit dem Internet verbunden. Wie auch immer diese Verbindung aussieht, Hauptsache ich habe eine Verbindung. Im Falle des Hotspots im ICE würde die zum Beispiel so aussehen. Hier brauche ich den Tunhost. Und dann brauche ich noch den Nameserver. Ist erstaunlich schwer zu schreiben. Beispiel Telekom ICE im Zug. Ich verbinde mich mit irgendeinem Hotspot, der befindet sich im Zug. Der Hotspot selbst geht über ein Telekom-eigenes bahneigenes UMTS-Netz mit Namen Flarion, eigentlich für UMTS weiter und geht dann kabelgebunden ins Internet. Damit der Trick funktioniert, brauche ich jetzt folgende Schritte. Ich brauche eine DNS-Zone. Wir schauen uns nachher die Konfiguration an. Und zwar, in meinem Fall ist es so, dass alle Adressen, die den Namen irgendwas.dns-tun.ulm.ccc.de tragen, werden von dieser Maschine gehandhabt. Die kann offiziell die Namensauflösung dafür. Und der Grund, warum sie das kann, ist, weil die Maschine zuständig ist für stern.ulm.ccc.de und die Maschine, die schon einen Namen hat im Internet, ein Domainnamen, sagt, das ist der dns-tun-ulm-ccc.de. Also sternchen.dns-tun.ulm.ccc.de. Ich gehe weiter. So, ich bin in der Lage, die Maschinen über diese Namen anzusprechen. Wie benutze ich das jetzt, um Daten zu schicken? Naja, wie wäre es denn mit man verzeih mir bitte meine Schrift. Gib mir heise.de.dns.ulm.ccc.de. Hätte ich gerne meine IP-Adresse aufgelöst. Die einzige Maschine, die in der Lage ist, für diese Adressen das aufzulösen, ist die da oben. Das heißt, dieser Domainname kommt garantiert da oben an. Und der darf jetzt eine Antwort drauf schicken. Und eine Antwort enthält praktischerweise neben den Mandatory Fields Nutzdaten. Der kann noch mehr mitschicken als die IP-Adresse und ist in der Lage, diese Anfrage zu beantworten. Wie dieses Anfrage-Antwort-Spiel aussieht, schauen wir uns jetzt mal an. Ich möchte ein Terminal haben. Root, Add. Kein Debug und kein Verbus.
Die Tafel noch ein bisschen unterschieden? Oh, danke.
Ihr seht gerade das Datenfließen. Ich muss das mal kurz unterbrechen und die Demonstration nochmal neu aufbauen für diesen Zweck. AD. Gib mir ein Firefox. Ich bin noch verbunden. Ctrl-Shift-R. Komm hier. Putzeartig. Ach. Wo ist denn mein IT-Assistent, wenn ich den mal brauche? So ein richtiger Computerreparateur. Ich habe noch einen Proxy-Server eingerichtet. Warum sagt mir das keiner? Das ist doch total selbsterklärend, dieses Zeugs. Ich werfe mal so die Frage rein, wie lange habe ich gebraucht, bis mein erstes Hello World funktioniert hat? 4 mal 2 Stunden. Ich habe ein bisschen rumprobieren müssen.
So, du hast sogar das Passwort gespeichert.
Ja. Hättest du das Passwort einfach ein Passwort ändern können? Ich habe vorhin noch einen Gastaccount bekommen und habe darum gebeten, dass dieser Gastaccount eine kurze Lebensdauer hat, weil ich mit solchen Gastaccount-Passwörtern ziemlich flapsig Copy-Paste mache, wenn also vom Bildschirm auch auf dem Beamer angezeigt wird. Gut, ich bin offiziell in Internet verbunden, jetzt kann ich auch nicht mehr auf die Maschine drauf gehen. Remote. Screen-R-Iodine.
Kannst du mich jetzt auch Tab-Completion da machen?
Was ist Nuss Screen? Du glaubst, er könnte das. Zwing mal einfach dazu. Screen. In welchem Screen bin ich? Kriege ich wieder raus, in welchem Screen ich gerade drin bin? Okay, AAD. Screen minus L, das machen wir nochmal sauber. Screen minus R, X, hört sich gut an, Iodine. Entschuldigung, ich dachte, die Demo ist total selbsterklärend. Das kommt davon, wenn man zu lange diesem Zeug rummacht. Auf Surferseite sieht das ganze Ding folgendermaßen aus. Das sind Debug-Flags, er braucht mindestens ein Passwort, eine tunnelinterne IP-Adresse. Gebt mir einfach mal 2 Minuten die Tafel sauber zu machen, dann habe ich genug Platz zum Zeichnen und muss mir nicht ständig Gedanken machen, wo ich eigentlich weiterarbeiten möchte. Und ihr könnt lange mal die Parameter anstarren und mir sagen, warum man ein Passwort braucht und wofür eigentlich diese IP-Adresse da ist.
Wirst du uns danach erklären, wo dieses Fleet 120
dazu? Was, welches? Nehmen wir mal an, die Software sei richtig grottig gebaut, so wie jede Software halt, und stürze in regelmäßigen Zyklen ab, so rein hypothetisch. Dann, und ich sehe mir weiterhin an, ich sei unterwegs mit dem Zug, sagen wir für annähernd 10 Stunden, und hätte keinen Internetzugang regulär. Mal angenommen, diese serverseitige Software würde abstürzen, dann hätte ich das Problem, dass ich in dem Moment vom Internet getrennt wäre und keine Chance habe, auf meinen Surfer zu verbinden, um die wieder zu starten.
Ja, und was machst du, wenn sie nicht abstürzt, dann
startet sie ja nochmal. Oh, wir unterhalten. Jürgen, mit welchen Zeichen trennt man Kommandos voneinander? Kannst du sie alle aufzählen? Mach mir ein kleines Intermezzo.
Ah. Ja.
Hat jemand jetzt jeder die Antwort auf die Frage verstanden? Kann ich ganz rasch jemanden rauspicken und sagen, erklär mal, oder ist das gemein? Okay. Milo, habe ich sie vollständig? Sind das alle gültigen Command-Trenner? Für die Shell? Kommandos, Strichpunkt, nacheinander starten, im Hintergrund starten. Nur starten, wenn alle Kommandos davor fehlgeschlagen sind, nur starten, wenn alle Kommandos davor erfolgreich waren. Das Leap 120 ist, nehmen wir mal an, die Software ist ja richtig kaputt und stürzt regelmäßig ab, damit ich nicht wahnsinnig viel CPU-Zeit verbrenne. So eine eigene Erfahrung mit meinen schlechten Softwareentwicklungen mit 3D, wo ich meinen Rechner tot gemacht habe, weil einfach der CPU nicht mehr ansprechbar war. Also, wir denken jetzt nochmal.
Zeilenumbruch müsste auch funktionieren.
Korrekt, Zeilen, stimmt. Die Frage, ob der vom Tokenizer her einfach nur... Was für ein Zeilenumbruch eigentlich? Ctrl-R, Ctrl-N? Ich mag nochmal neu zeichnen, um mich selbst zu strukturieren. Uni Ulm DNS. und mein Tunhost. Also, die Parameter für den Tunnelhost seht ihr oben. Der kriegt mal ein Passwort. Das Passwort ist irgendwie wichtig für Session Management. Man kann sich nämlich mit mehreren Clients gleichzeitig anmelden und macht so Basisverschlüsselung. Der Autor sagt ausdrücklich, man soll sich nicht auf das Passwort drauf verlassen und man soll, wenn die DNS-Tunnel steht, einen richtigen Tunnel innen drin aufbauen und sich auf den verlassen. Minus P Passwort. Dann kriegt er eine IP. Warum muss ich dem Tunnel eine IP-Adresse vergeben? Vorschläge?
Er baut sich ein internes Netzwerk auf und es könnten vielleicht mehr als einen verbinden mit dem Daemon.
Warum ist diese IP für mich auf Client-Seite wichtig?
Moment, weil ich ein Gateway brauche, oder nicht?
Ich fasse mal zusammen Routing und dann die Domain. Der fängt alles unter dns-tun.ulm.ccc.de ab. Jetzt sprechen wir drüber, warum ich die Parameter brauche. Das ist ein Stück von der Software-Vorgabe. IP-Adresse ist auch Vorgabe. IP-Adresse brauchen wir nachher, wenn wir kleinzeitig über Routing reden. Und die Domain muss ich angeben, weil ich in der Lage wäre, einen ernstzunehmenden DNS-Resolver hinter dem Tunnel zu betreiben. Damit er nicht einfach wahllos alle Pakete abfängt, die an ihn gehen, sondern nur die Pakete, die wirklich für ihn bestimmt sind. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas frage, blub.ulm.ccc.de, würde das Paket weiterreichen an den ernstzunehmenden DNS-Resolver. Das ist die Software, die serverseitig läuft und die starte ich jetzt einfach mal. Und sie läuft. Ich mache jetzt ein weiteres Terminal auf. Wir sind aktuell auf dem Terminal Nummer 4, das ist der Remote-Server, der Tunhost, der gerade den Iodine gestartet hat. Ich will euch nur den Verbindungsaufbau zeigen, weil der relativ cool ist. Presenter. So, ich bin jetzt hier auf dieser Maschine, im Terminal Nummer 5. Und ich starte hier mit den Parametern. Das Minus R ist wichtig, ich bin gerade im Uni-Ulm-Netz angemeldet. Ich könnte jetzt auch ganz normal Daten drüber blasen. Ihr seht es gleich. P für Passwort und die Adresse, die DNS nehmen vom Tunnel. Und starte ihn einfach mal. Ihr seht jetzt zuerst, wie auf Client-Seite der Tunnel ausgehandelt wird. Das Sudo ist wichtig, weil das Ding als Daemon in den Background geht und Socket Foo, ich habe es vergessen. Der macht hier ganz schön viel Auto-Detection. Zum Beispiel probiert er aus, mit der maximalen Paketgröße, wie groß diese Pakete sein dürfen, bevor irgendwas auf dem Weg zum DNS-Tunnel-Surfer anfängt, Pakete zu verwerfen. Was ist implementierungsabhängig und konfigurationsabhängig und er probiert es einfach stur durch. Was er auch ausprobiert ist, mit welchen Namen er Hostnamen kodieren kann. In welchem, wie heißt das jetzt konkret? Encoding. Die DNS-Query-Types bin ich raus, weiß ich nicht, was genau die sind. Ich wechsle das Terminal auf Terminal Nummer 4 und wir schauen uns jetzt nochmal den Tunnelaufbau vom Tunhost aus an. Und ich scroll einfach mal nach oben. Da waren schon zu viele Daten. Bin ich schon zu weit oder bin ich nicht zu weit? Ctrl-R, Iodine-D. Da haben wir angefangen, oben. Ich markiere mal die Zeile, da habe ich vorhin den Server gestartet. Der lief dann bis Listening und blieb einfach stehen. Und dann habe ich die Client-Seite gestartet. Und vom Client sieht es ungefähr so aus. Das ist das Hello World. Kommt er an, wird immer länger. Und das ist der Moment, in dem er anfängt, auszuprobieren, welches Encoding die Surfer zwischendrin vertragen. Trink mal einen Jägermeister, der ist der erste Umlaut. Warum heißt das Ding Z3GPA, blub, blub, trink mal einen Jägermeister? Den S-Surfer haben die Aufgabe, Hostnamen zu cachen, damit die Aufgabe schneller geht. Aber ich will ja garantieren, dass jedes Paket bis dahin kommt. Das heißt, jedes Paket muss einzigartig sein. Ich packe beliebig viele Mülldaten vorne dran, damit dieses Paket einzigartig wird und nur der das auflösen kann. Und jetzt probiere ich Brute Force durch, welches Encoding er einfach kann. Ich will scrollen, scrollen, scrollen. Escape. Ja, tut. Spreche Französisch. Dann geht's weiter. Probiere einfach einen anderen Teil vom Encoding-Satz durch. Es sind alles gültige Hostnamen. Irgendwas, Sternchen.dns.unsitz.cde. Durch und gut gelöst.
Also echte Umlaute sind ja nicht erlaubt in Hostnamen.
Sie sind nicht erlaubt. Es ist immer das Tolle, du hast den Standard, der sagt, man soll und man sollte. Und du hast eine Implementierung, die immer am Spannungsfeld zum Standard steht, weil sie nie das Gleiche machen. Und du probierst einfach durch, was können die Implementierungen. Eventuell läufst du über mehrere DNS-Server und die sind unterschiedlich restriktiv. Deswegen probierst du es einfach aus. Also ihr seht, die Pakete werden länger, die Hostnamen werden vor allem länger, wir brauchen mehr als eine Zeile und da fängt er mal richtig dreist an, Daten zu senden.
Aber das heißt, er probiert das aus, damit er lieber das 8. Bit auch nicht in das Byte kodieren kann, damit es nicht zu lang wird. Oder deshalb probiert er das aus?
Er probiert einerseits aus, mit welchem Encoding er durchkommt, damit er möglichst viel Daten durchkommt, und er probiert aus, mit welcher maximalen Paketgröße er durchkommt.
Also das heißt, er versucht möglichst 8-Bit Bytes zu senden und nicht nur 7-Bit Bytes, wenn möglich.
Genau, wenn möglich. Ja, und so sieht es halt aus, wenn man Daten schickt. Ich will wissen, welche IP-Adresse gehört zu diesem Maschinennamen. Ist ein gültiger DNS-Name? Vielleicht gültiger. Die Implementierung kann es. Und so laufen Daten Richtung Server. Jetzt müssen wir noch über das Routing reden. Also, kleinseitig brauche ich mindestens das Passwort. Und ich wechsle nochmal auf Terminal 5, auf den Client, um mit euch über die Netzwerkinterfaces zu reden, die man braucht, damit es funktioniert. Und ich hätte es eigentlich gerne auf einer Zeile. Tunnel ist kaputt. Ich wechsle auf Terminal 2, baue den Iodine-Tunnel neu auf und wechsle auf Terminal 5. Sudo Iodine. Das Ausprobieren habt ihr gesehen, und zwar habt ihr gesehen, wie ihr hier Hallo sagt, diese kurzen DNS-Namen, dann wie ihr anfängt, den Codec auszuprobieren, das sind diese komischen Umlaute. Das kann an mehreren Stufen. Ich habe gesehen, er geht bis Base 32 runter und bis Base 256 hoch. Was ein bisschen freiwillig umwachte. Da probiert er aus, wie groß die Pakete sein dürfen. Und das habt ihr vorhin alles in Form von DNS-Namen auf dem Server gesehen. So, der Client läuft. Ich rufe ifconfig auf, um über meine Netzwerkschnittstellen zu reden. Und zwar habe ich beim Client ein Interface mit dem Namen, kann man es lesen? DNS0. Und ein Interface mit dem Namen WLAN 2. Das ist die physikalische Verbindung, oder die bin ich mit dem Uni-Ulm-Netz verbunden. Und der Uni-Ulm-Netz irgendwie mit dem Internet und mit dem Tunnel. Und das ist die logische Verbindung, die ich oben drauf aufbaue. Der DNS-Tunnel hat eine tunnelinterne IP-Adresse. Und der hat natürlich auch interne IP-Adresse. Was sehen wir? Jetzt sehen wir 10 Punkt. Schauen wir doch einfach nach, was wir haben. Eins Punkt, was bin ich?
23.
Okay, also, wenn ich in der Lage bin, Pakete korrekt in dieses DNS zu verpacken, indem ich einfach Daten in dieses virtuelle Interface reinschreibe, dann wird der DNS-Paket erzeugen und rausgeben. Okay. Ich formuliere es einfach nochmal als Frage. Ich habe diesen Client, ich habe diese beiden Interfaces. Wie sende ich Daten über das DNS-Interface? Routing-Tabellen. Wenn ich irgendeine Adresse anspreche, die er nicht kennt, wird er über meinen Default-Gateway gehen. Und zwar der erste in der... Entschuldigung. Ich habe eine beliebige Adresse, die nicht von der Routing-Tabelle erfasst wird. Dann läuft er übers WLAN... Schon die Zeile ist einfach umgebrochen. Dann läuft er übers WLAN 2 über irgendeinen Union-Server. Also beliebige Adresse in die Browserzeile eingehämmert und er wird garantiert darüber laufen. Ich möchte aber, dass er über das Interface geht, das mit der Maschine verbunden ist. Erste Sache, ich habe tunnelinterne IP-Adressen vergeben. Ich habe dem vorhin eine Adresse vergeben, .16.0.1. Das heißt, ich kann die Maschine adressieren. Immer wenn ich die IP-Adresse aufrufe, steht in der Routing-Tabelle, soll er hier rüber gehen. Und das ist jetzt auch der erste Schritt, den ich machen kann. Ich kann mich auf die Maschine verbinden. Oh, pardon. Wenn ich die IP-Adresse anvisiere, wird er garantiert über das Interface gehen. Das heißt, ich komme jetzt zumindest mal auf den Tunnelhost drauf. Bis zu dem komme ich. Wie komme ich weiter? Soxproxy. SSH-D wäre eine Option. Der kann Daten weiterleiten. Die kompliziertere Option wäre TSOX. TSOX klingt sich dynamisch unter alles rein, was gegen Netzwerkbibliotheken gelinkt ist und kann alles verbiegen. Das ist ein Werkzeug, das ich nicht geschafft habe zu konfigurieren. Ich bin jetzt etwas abrupt zum Stehen gekommen mit dem, wie funktioniert es, warum funktioniert es überhaupt. Ich möchte mal über die Fehler reden, warum ich 8 Stunden gebraucht habe, diesen Kram herauszufinden, wie es eigentlich sauber funktioniert. So DNS-Sund-Delegation, um die Adresse zu kriegen, war relativ einfach. Dann hatte ich auf dem Telekom-Hotspot, kriegt man immer Adressen aus dem 10er-Netz. Und ich hatte dem Tunnel intern auch eine IP-Adresse aus dem 10er-Netz gegeben. Und jetzt weiß er halt nicht, wenn ich ein Paket schicken möchte, über welches Interface muss er rausgehen. So Routing-Probleme. Deswegen habe ich mich für das 172 entschieden. Das sehe ich in freier Wildbahn so gut wie nie. Das andere ist, ich habe versucht, die Routing-Tabelle zu verschieben und habe gesagt, er soll defaultmäßig alle Pakete hier rausblasen. Default-Route umzuschreiben heißt, auch die Pakete des DNS-Tunnels laufen über das Interface. Das heißt, der Tunnel versucht, Daten durch sich selbst durchzuschicken.
Kurze Anmerkung zu den IPs, das 172 und so weiter sind private IPs, also die werden nicht normal im Internet geroutet. Das ist vielleicht, ja, die sieht man nicht so oft.
Es gibt eine Empfehlung, sie nicht zu routen.
Ja.
Es gibt auch Leute, die glauben, sie wissen genug über Routing, um öffentliche IP-Adressen im Privatnetz zu verwenden. Wenn man weiß, was man tut, kann man eine beliebige IP-Adresse verwenden. Dann hat man aber auch die Probleme nicht wie ich, wo man vor der Frage steht, wie kriege ich, jetzt habe ich meinen Tunnel, wie kriege ich jetzt Daten durch den Tunnel durch? Ich meine, sie müssen ja immer noch über das WLAN 2 rausgehen. Lass uns mal drüber sprechen, welche Geschwindigkeiten man kriegt. Machen wir jetzt ganz einfach mit einer Demo. In C-L-P. Ich erzähle es einfach mal. Ich habe mal geschaut im Uni-Ulm-Netz, was diese Verbindung hier raushaut. Downstream 80 Kilobyte pro Sekunde. Im Upstream 20 Kilobyte pro Sekunde. Und die Roundtrip-Time für den Ping war 16 Millisekunden. Kann man also schon anständig Daten drüber blasen. Es gab so Leute wie Raimund, die wollten mir beweisen, dass ich mit DNS ziemlich viel Last auf den Servern zwischendrin erzeuge. Und hat sich dann einfach mal auf einen seiner Router eingeklinkt, die auch DNS machen, und hat dort ein Logfile geschaut und taucht das nicht auf. Deswegen hat er als nächstes einen TCP-Dump geschmissen auf einen Router-Interface, so einen Produktivrouter von einem Internet-Service-Provider, der alle Daten, die über das Interface laufen, auf ein Netzwerk-Interface rausparsen soll, damit er es auf dem Bildschirm sieht. Das Netz stand. Man dumpt nicht beliebige Interfaces raus. Das lernt man erst, wenn man es falsch gemacht hat. Im Uni-Ulm-Netz macht das Spaß, kann man Daten senden, ist es nicht das Schönste, um Videos zu laden, aber um eben mal ein Bild zu versenden geht's. Im Zug ist es ein Stück komplizierter. Sagen wir mal, das sei München, das sei Ulm, das sei Stuttgart. Sagen wir grob, das sei Mannheim und das sei Nürnberg. Mannheim, Stuttgart, Ulm, München, Nürnberg. Da habe ich gute Erfahrungen gemacht, da habe ich ein Bild hochladen wollen, muss einen Freund verschicken und hatte im Durchschnitt 8 Kilobyte pro Sekunde im Upload. Es ist auch mal auf 2 Kilobyte runtergefallen, passiert. Der Tunnel bricht zusammen, wenn es eine Minute lang nicht schafft, Daten zu schicken. Der schickt immer so Hallo-World-Pakete und wenn die irgendwann weg sind, dann bricht einfach der Tunnel ein und fertig. München und Ulm, vergesst es, keine Daten. Stuttgart-Ulm, vergesst es. Stuttgart-Mannheim ist ein Glücksspiel, kann funktionieren, stückchenweise. Also ich habe beim Tunnelaufbauen, nachdem ich wusste, dass ich keine IP-Adressen verwenden kann, versucht, das direkt im Zug auszuprobieren und habe rumgeflucht, warum es nicht funktioniert. Bis mir irgendwann bei Ausführung klar geworden ist, es funktioniert nicht, weil der Hotspot im Arsch ist. Der hat einfach keinen Empfang. Das liegt nicht am Tunnel, das ist ein Layer-1-Problem, von dem letztlich ich vernutzen möchte. Es taugt einfach nicht.
Das liegt auch schon
physikalisch am Tunnel. Der Tunnel funktioniert nicht, wenn der Zug durch den Tunnel fährt.
Es ist einfacher zu beschreiben, die Momente, in denen der Tunnel funktioniert, als die Momente, in denen der Tunnel nicht funktioniert. Zwischen Stuttgart und Mannheim ist mir zusammengebrochen. Da musste ich alle paar Minuten den Tunnel neu aufbauen und meinen SSH-Tunnel innen drin neu aufbauen. Und das macht echt keinen Spaß. Also hier bin ich zum Schluss gekommen, du willst das Netz eigentlich nicht geschenkt bekommen, nicht mal zu den normalen Konditionen. Deswegen macht ein Tunnel erst recht keinen Spaß. Hier ist es mal lustig. Jenseits von Nürnberg übrigens könntest du es vergessen. Da ist wieder die Strecke tot. Zwischen Stuttgart und München kann man nicht gebrauchen. Der Layer-1-Tunnel unten drunter liefert keine Daten. Du hast so oft Abbrüche, du kriegst nicht mal den Tunnel erfolgreich aufgebaut.
Einfach weil auf der Strecke
zu wenig UMTS-Empfang ist. Ja. Und deswegen an dem Telekom-Hotspot keine Daten rausfallen.
Da haben aber auch Leute, die das regulär im Zug benutzen, das Problem.
Genau. Was ich da gesehen habe, ist, wenn du nur sporadisch... Ihr habt ja gesehen, dass er ziemlich viel Zeit braucht beim Tunnelaufbau, um zu probieren, mit welchen Datenpaketen er durchkommt. Wenn dir an so einer Stelle partiell Pakete wegfallen, weil du an einer wackeligen Strecke bist, wo der Layer-1-Netzwerk unten drunter scheiße ist, dann passiert es auch schon mal, dass er den DNS-Tunnel auf niedrige Codecs runterschaltet, weil er eben ein paar Pakete verloren hat. Wenn ihr das am Ende richtig betreiben wollt, probiert ihr einmal aus, wie es funktioniert und er sagt euch ja beim Ausprobieren, mit welchen Parametern er gut gefahren ist. Dann würdet ihr zum Beispiel sowas setzen. Er sagt euch ja beim Ausprobieren, was er an Parametern gesetzt hat und sagt ja beim nächsten Mal, nehmt doch mal den Parameter, dann habe ich es ausgehandelt. Und dann würdet ihr in wenigen Sekunden den Tunnel aufgebaut kriegen. T0, was hatten wir noch? Wir hatten noch den Codec. Ihr habt gerade gesehen, war schneller aufgebaut. Musste einfach solche Sachen nicht ausprobieren. Ihr probiert üblicherweise für den Tunnel die Strecke einmal durch und benutzt die Daten dann lebenslänglich. Wir hatten mit Marco eine breite Diskussion, kann man nicht irgendwas gegen solche Schnorrer tun? Kann man das nicht sinnvoll unterbinden? Es ist ein Design-Konzept-Problem, dass du Leute auf ein offenes WLAN drauf lässt und danach ihr HTTP umbiegst. Also nehmen wir mal an, du würdest direkt ihr DNS umbiegen, würdest sagen, Kunde loggt sich ein, tippt an google.de und du sagst, google.de ist ja mein Server, komm einfach hierher. Der Client hat einen DNS-Cache. Du würdest haufenweise DNS-Caches von Clients in der Welt vergiften und dann kommt irgendwie so ein Businessman so mit Krawatte an und meinst, hier, Hotspot geht nicht, was macht denn da für Scheiß? Aber ist es da nicht normal, dass das Internet da kaputt ist und akzeptiert es nicht einfach jeder? Ist es da nicht normal, dass das Internet kaputt ist und akzeptiert es nicht einfach jeder?
Also,
Also ich kann euch sagen, auch da droppt die Verbindung ein paar Mal, aber das ist nicht gewollt. Das ist so ein Feature, das mitverkauft wird, das man eigentlich lieber nicht verkaufen möchte. Passwort ändern. Ich würde eigentlich daraus gerne einen Dienst machen. Aber da ich wegen meines Routingsproblems darauf angewiesen bin, meinen Tunnel aufzubauen, weiß ich nicht, wie ich das sinnvoll an dritte Leute weitergeben kann. Ich nehme gerne Vorschläge an, wie man das Ding zu einem Dienst upgraden kann.
Warum funktioniert das jetzt nicht, wie es so ist?
Ich kriege den DNS-Tunnel aufgebaut, aber mit dem DNS-Tunnel alleine kriege ich noch keine Daten über den Tunnel. Sondern in meinem Fall brauche ich den Proxy. Ich nutze halt den SSH-SOX-Proxy. Weil du deinen Nutzernamen auf meiner Maschine bräuchtest.
Ach so, ja gut, das kann man relativ einfach lösen, oder?
Ja, wie löst du es relativ einfach?
Indem du entweder Leuten einen Account gibst oder du machst sowas ähnliches wie dieses Gitterlife für Git macht. Wenn du nämlich einen Nutzernamen hast und dann Leute mit Public Keys authentifizierst.
Aber war Nutzer auf der Maschine nicht quasi die Eintrittskarte schlechthin? So Local Exploits und so Sachen, die du eigentlich überhaupt nicht machen möchtest.
Deswegen kannst du ja die Shell auf sowas wie bin force umleiten oder so. Also so macht GitHub das.
Oder das Quit einfach drauf laufen lassen und es hat den Sprint auch sehr.
Wenn du sagst, Quit einfach laufen lassen, können wir das nach dem Vortrag eben mal hinbiegen?
Ich habe nicht viel Zeit, muss ich leider dazu sagen.
Du weißt, wie man das Quit konfiguriert. Ich habe da privat sowieso Bedarf dafür, weil ich gern auf diesem Rechner einen Cache hätte. Das, was der Firefox da cached, ist mir nicht angenehm. Ich hätte gern mehr Cache.
Okay, so.
Das würde ich gern eines Montags mal mit dir einrichten.
Aber du hast ja den Proxy schon laufen, oder? Auf 5555.
Ich habe den SSH-SOX-Proxy gestartet.
Du kannst den normalen SOX-Proxy, oder ja.
Einen normalen SOX-Proxy, normal nach welcher Norm? Mir fällt kein guter Proxy-Daemon ein, den ich da laufen lassen könnte. Weil ich ja, wenn ich das als Dienst für die Öffentlichkeit anbiete, mir auch Gedanken machen muss, wie gut sind die Dinger programmiert, wie viele Einfallslöcher gibt es da und habe ich da als CCC einen Ruf, dem ich irgendwie gerecht werden möchte oder nicht. Diese öffentliche Erwartungshaltung ist was echt Gemeines. Die Leute wollen, dass es funktioniert, dass es wenig kostet, dass es mit dem funktioniert, ist eigentlich das Schlimmste. Also theoretisch ja, aber der Versuch, darüber Daten zu klauen oder Videos, ist einfach schmerzgeil. Das tut weh. Also ich glaube nicht, dass es die typischen Rechteverletzer anziehen wird.
Ich kann natürlich mein Tor-Tool nochmal erweitern und darüber nachdenken.
Du willst ein Netzwerk so langsam wie Tor nochmal willkürlich ausbremsen.
Genau.
Das ist ungefähr so, als würde man an einem Traktor ein zweites Getriebe dran bauen, um ihn nochmal zu untersetzen.
Ja.
Durchaus nicht unmöglich.
Aber man könnte es ja schon zumindest jetzt als was weiß ich, Admin der Uni irgendwie versuchen zu begrenzen, indem man irgendwie die Anzahl der Queries begrenzt nochmal.
Wenn du wir hatten ein paar Beispiele durchgespielt. Nehmen wir mal an, so ein Betreiber möchte mich aussperren, indem er einfach Zieladressen sperrt, die zu viel Traffic abkriegen. Mal so rein fiktiv. Dann fange ich an abzufragen. Wonach, in dem Moment, wo du was limitierst, riskierst du einen Dienstausfall für andere Nutzer. Nehmen wir mal an, du limitierst die Anzahl an Queries. Fange ich einfach an, beliebig viele Queries rauszublasen und es sperrt legitime Nutzer diesem Netz aus.
Ja, du musst ja schauen, von welcher Adresse vom internen Netzwerk kommen sie und an welche Adresse im externen Netz gehen sie, der Variante.
Wir können jetzt ein paar Beispiele durchgehen, wonach du sperren willst und ich werde dir in jedem Beispiel zeigen, ich führe es dazu, dass es einen Dienstausfall für reguläre Nutzer geben wird. Nehmen wir an, du sperrst nach Zieladresse, fange ich an, Google abzufragen. a.google.de, b.google.de, solange bis alle Google tot ist.
Ja, nach der internen Adresse, von der du ausfragst, kann man sich ja vielleicht auch.
IP-Adresse und MAC-Adresse, ist egal, wir spoofen beide. Wir können sie in beliebigen Zyklen durchwechseln. Spätestens mit IPv6 gibt es genug Adressen für alle.
Ja, IPv6 gibt es aber irgendwie nicht. Also mit ein paar Einschränkungen.
Du
meinst, jemand, der es böswillig einsetzen würde, würde damit dann...
Also wenn mich jemand aussperrt, dann könnte ich böswillig das Netz zusammenbrechen lassen und genau anhand dieses Aussperrkriteriums. Da muss man drüber aussperren, ob dieser kleine Schnurrer am Netz mehr Schaden macht als derjenige, als... Entschuldigung, ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Ich glaube einfach, ich kann mir vorstellen, den meisten Admins wird es nicht auffallen, wenn so ein paar Leute per DNS-Tunnel drüber gehen. Bei den Telekom-Leuten weiß ich, wer den Hotspot im Zug gemacht, und ich kann dir sagen, die sind chronisch unterfinanziert und haben keine Zeit für solche Probleme, die werden es wegignorieren. Wie weh es an der Uni Ulm tut? Mit wem möchte ich da mal sprechen?
Charlie. Wenn auch bei den DNS-Abfragen zum Beispiel die Wrapper-Types limitieren würde und das Encoding
so stark beschränkt. Wenn du mein Encoding beschränkst, blase ich noch mehr Daten über dein Netz, um meine Daten drüber zu kriegen. Das tut dir am Ende mehr weh als mir. Okay. Ich bin geduldig. Ich habe diesen Scheiß-Tunnel aufgebaut, dass so scheiß langsam ist. Ich bin noch geduldiger. Habe ich in der Praxis noch nicht gesehen. Ich weiß nämlich nicht, welche DNS-Query-Types der Iodine eigentlich kann.
Man könnte ja zum Beispiel, solange der User noch nicht authentifiziert ist, nur irgendwie die R-Records liefern oder so.
Erklär mich kurz auf, was sind die Type 0 Queries und was sind die R-Records? Also die A.
Weiß ich nicht, aber A ist ja die normale Domain-Name-Zuordnung.
Die nutze ich doch aktuell. Du meinst, A-Record wäre, wenn ich den A-Record richtig verstehe, dann ist es dns.google. Läuft nach 8.8.8.8. Das wäre ein A-Record. Die nutze ich ja aktuell. Wenn du die beschränkst, beschränkst du dich auch für alle anderen Nutzer im Netz. Der Null-Query-Type, mir ist unklar, wie er Nutzdaten im Antwortpaket. DNS-Spec bitte lesen, ich habe es mich nicht drum gekümmert.
Ich kenne A, ich kenne RX, ich kenne TXT.
Wenn du suchst auf Type 0 DNS, dann ist das allererste, was du findest, ist so ein FAQ von Sans.org. Das ist so eine Intrusion-Detection-Geschichte, wo ganz böse Sachen vorbeikommen. Also, das ist ein Typ. Query, die geschickt wird, nicht ein Typ, das es auf dem Server gibt, so wie in R-Record. Aber was es genau macht, das ist unklar, wird nicht erklärt in dem Artikel.
Ich habe mich nicht für diesen Vortrag mit DNS beschäftigt. Ich habe nur diese Software genommen, die da war, und habe 8 Stunden rumgebastelt, bis ich endlich verstanden habe, wie ich mein Netzwerk gestalten muss, um die Software sinnvoll zu benutzen. Und auch da möchte ich mich bedanken bei allen Leuten, zum Beispiel Jürgen, für den Bind, den ich nie allein hingekriegt hätte. Und bei dem viel Wissen von Raimund, wie ich eigentlich Routing-Tabellen richtig gestalten muss. Auch da waren wieder mehr Leute beteiligt, um das Ding an Erfolg werden zu lassen. Und das soll ja auch die Botschaft hier sein, danke fürs Zusammenarbeiten. Ich möchte auf den letzten Vortrag kommen. CMU-Spings. Erwartet nicht zu viel von mir. Ich habe das mal im Rahmen der Masterarbeit angefangen. Ich habe die Masterarbeit nicht bekommen. Ich habe die Arbeit wieder hingeschmissen. Das heißt, ich versuche jetzt mein Restwissen zu recyceln, dass es zu einem sinnvollen Vortrag wird. Und ich bin bereit, Lügen zu erzählen, damit ich nicht ins Stocken gerate beim Sprechen. Das heißt, wenn ihr von jemand anderen Quelle das gleiche erzählt bekommt, das ergibt keinen Sinn, verwerft das, was ich euch gesagt habe. Wir wollen jetzt über das Hallo Welt der Spracherkennung reden. CMU Sphinx stammt von 1992. Und es geht nur darum, die grundlegenden Features zu demonstrieren, nicht wie man es heute sinnvoll machen würde. Haben wir das Audio?
Für die Signierung von Nachrichten und die Verschlüsselung ist es sehr geeignet.
Es geht darum, dieses Stück Audio-File in einen Text zu wandeln. Ihr hört das Brummen im Hintergrund, da reden wir nachher noch bei der Fehlerbetrachtung dazu. Minus in File.
Deutlich und verständlich sprechen.
Man gebe mir mein Mikrofon den Jürgen hier vor, auf eine Live-Demonstration, wer hier verständlich spricht. Teilfall. Ich brauche einen kleinen Moment, mich zu organisieren, weil ich eigentlich wissen möchte, was Dollar Binary ist. Das passiert, wenn man Sachen aus der History rausmacht. Wörterbücher. Ja, nicht die To-Dos. Ich muss jetzt ein paar Sachen laden, damit das erfolgreich funktioniert. Und zwar, das Binary liegt bei mir im Pfad, wo selbst kompilierte Software normalerweise liegt, unter Bin.
Ja, aber nicht im 27. Unterverzeichnis von Bin.
Das kommt darauf an, wie viele parallele Versionen du davon hast. Also dieser Pocket Sphinx Continuous ist das Projekt von 1992 mit einem Patch, der im Internet rumflackte, mit meiner eigenen Software, die ich oben drauf gestrickt habe, um Features reinzubauen. Und es hat segfaultet an einer anderen Stelle als Originalsoftware. Natürlich segfaultet alles, aber halt anders. Dubbedubbedum. Hier ist Arc-File. Oh, yeah. Wir müssen jetzt mal über ganz viele Parameter reden.
Wieso liegt in dem Bin-Verzeichnis ein Verzeichnis mit Namen Source?
Weil das ein In-Tree-Build war und ich nicht am Bildsystem rumfrickeln wollte. Ich war froh, dass es funktioniert.
Markus?
Ja? Ob es was für eine Version davon gibt?
Eine aktuelle Version von dem Tool.
Ja.
Ich habe gerade Google aufgemacht und gefunden, auf GitHub gibt es einen Teil, einen Account namens CMU Sphinx. Und da gibt es ein Repository, das der letzte Comment vor ein paar Tagen hatte.
Wie groß ist es ungefähr? Hast du eine Sphinx Base und eine Pocket Sphinx und eine Sphinx 4 Engine dabei?
Das Teil heißt Pocket Sphinx und vielleicht gibt es noch andere.
Versionsnummer?
Wow, so komplizierte Fragen. Der Quellcode hat ganz viele Zielstrukte und macht sein Command-Line-Parsing selber. Damals gab es noch keine tollen Header für Command-Line-Parsing und es ist wahnsinnig portabel und es kompiliert gut. Sphinx. Ich habe eine Viertelstunde, das reicht für einen Crashkurs. Wir reden darüber, wie macht man Spracherkennung. Es gibt irgendwie Phoneme. Die Phoneme habe ich an einem Beispiel da. Les Voxford. Wenn ihr fragt, was sind Phoneme? Das sind Phoneme. Da steht in dieser komischen ASCII-Art, die sie damals erfunden haben, um Phoneme abzubilden, 2004. Schauen wir uns hier das Ding mal an. Wir reden mal kurz über Phoneme, über Sprachen, über Aussprachen. Nehmen wir ein deutsches Verb, gehen. Das Verb enthält zwei Es, von der Schreibweise her. Von der Aussprache ist das ein Ä und das ein A. Das ist ein Schwa, das ist vom Mittelding irgendwie so ein Laut zwischen E und A. Und der wird anders gesprochen als der. Das ist ein E und das ist von der Phonetik-Schreibweise her ein Schwa. Und die ASCII-Art für dieses Wörterbuch verwendet dafür dieses Zeichen. Wenn ihr euch fragt, wie kommt man auf solche bekloppten Ideen? Amis 1992. Das Ding ist auch nicht beliebig portierbar auf alle Sprachen. Und da habe ich ein Wörterbuch mit verschiedenen Wörtern. Ich weiß nicht, ich habe diese Phonemschrift nicht analysiert. Du kannst jetzt gerne reverse engineeren. Das könnte ein Anlaut sein für das A. Wir haben nämlich in der Phonemschreibweise noch, das ist der Anlaut, wenn ich die Stimme hebe, und das ist der Ablaut, wenn ich die Stimme senke. Auch das sind gültige Phoneme. Ich kann dir nicht sagen, was das QQ ist. Ich habe das gleiche Ding noch in einem englischen Wörterbuch gesehen, das war wesentlich umfangreicher. Stand das Wort Exit drin. E. G-S-I-H-T. Und dann stand nochmal das E-K-S-A-H-T. Das ist das Matching zwischen Phonemen, die er erkennen muss, und Wörtern. Phoneme kann ich leider nicht zeigen, die sind irgendwo tief im Quellcode drin und ich habe sie nicht verstanden. Das sind erste Hackstücksel des Audio, das er erkennen soll, in kleine Sprachscheibchen. 2500 Samples, wie viel immer das ist, und versucht darin ein Phonem zu erkennen. Aus den Phonemen werden Wörter. Wörter seht ihr auf der linken Seite. Genauer gesagt heißen die nicht Wörter, sondern sie heißen 1 Gramm. Und aus diesem 1 Gramm werden N-Gramme. Und jetzt müssen wir darüber diskutieren, wie dieses Zeug nachher zur Spracherkennung zusammenkommt. Fangen wir an mit dem Language Model. VoxForge ist übrigens ein Sprachkorpus für die deutsche Sprache. Wer von euch weiß, was ein Markov-Graph ist? Wer von euch weiß, was ein Hidden-Markov-Graph ist? Markov. Nehmen wir mal an, ich möchte ein System simulieren mit Zuständen und Übergängen. Machen wir ein Beispiel. Das ist mein System. Und das sind die Übergänge. Also das sind meine Zustände. Und es gibt in diesem System Zustände und Übergänge. Und es gibt für diese Übergänge auch Übergangswahrscheinlichkeiten. Das ist kein Editorenvertrag, das ist ein Hidden Markov Model Einleitung. Das Hidden Markov Model geht davon aus, das ist das Markov Model, es gibt Zustände und es gibt Übergänge. Und für die Phoneme, die ich nachher mache, ist, ich habe irgendwie so ganz komische Laute. Zum Beispiel ein E, ein A, ein I, ein O, ein U. Dann habe ich ein T und ein S. Und es gibt Übergangswahrscheinlichkeiten, dass auf ein S der Buchstabe T folgt. Es gibt Übergangswahrscheinlichkeiten, dass auf ein E der Buchstabe S folgt. Und dieses Phonemmodell ist arg sprachspezifisch. Erinnert euch dran, im Deutschen hat man ganz viele Buchstaben E. Deswegen hat man im Deutschen andere Übergangswahrscheinlichkeiten als fürs Englische oder als für eine beliebige Drittsprache. Das heißt, dieses Phonemmodell ist sprachspezifisch. Die Art, wie man es gewinnt, ist, es gibt ein Binary namens Sphinx Train. Dem liest man mehrere Beispielsätze und er erzeugt dieses Modell daraus irgendwie Magic. Die Art, wie man an diese Wörter rankommt, an das Language Model, das sind Wörter, das sind Übergangswörter, das sind Auftrittswahrscheinlichkeiten. Wo hatte ich es denn? Less VoxForge Dick, das wollte ich haben. Die Art, wie man an diese Aussprachen rankommt, entweder man tippt sie, oder ich habe ein Perl-Skript gesehen, das hat aus irgendeiner magischen Quelle im Wörterbuch mit einer Schreibweise der Aussprache für die Wörter und hat diese Aussprachweise einfach konvertiert. Ihr wollt für einen guten Spracherkenner ein Wörterbuch mit ungefähr 60.000 Wörtern haben. Mehr Wörter bringt nichts. Wörterbücher sind domänenspezifisch. Ich werde selten einen Satz bauen mit: Hey, schönes Wetter heute. Übrigens habe ich dir von meinem Röntgengericht gestern erzählt. Ich habe dorsale Probleme an der Niere, weil ein Tumor nach meinem Urlaub in Gibraltar detektiert wurde. Spracherkennung auch für uns Menschen hängt wahnsinnig vom Kontext ab. Das merkt ihr spätestens beim Fremdsprachenlernen, wenn Leute Themensprünge machen, dass es nicht zu erkennen ist. Und deswegen muss dieses Wörterbuch nicht viele Wörter enthalten, es muss domänenspezifisch sein. Ganz viele Fragen, die ich gesehen habe, gingen im Android-Forum und da bestand das Wörterbuch aus den Wörtern lässt sich's lesen. Auch das ist ein gültiges, vollständiges Wörterbuch. Und je besser euer Wörterbuch auf die Domäne zugeschneidert ist, desto besser wird eure Erkennungsquote. Mir ist noch unklar, wie Google das beim Erkenner macht. Ich habe es einfach mal mit Google Speech Processing ausprobiert und der kann Sprünge in der Domäne so unheimlich gut detektieren. Ich verstehe noch nicht, wie sie es tun. Aus diesen Wörtern werden N-Gramm. Und aus diesen N-Grammen Gewinnung von N-Grammen. Gewinne ich auch wieder über mein Markov-Model. Ich gehe heute nach Hause, nehme mir eine Gruppe von zwei Wörtern. Ich wird gefolgt zur Wahrscheinlichkeit von 100% vom Wort gehe. Daraus mache ich 1 Gramme, 2 Gramme und 3 Gramme. Und gefragt, warum nimmt man nicht mehr? Würde die Erkennungsquote deutlich verbessern? Man möchte davon eigentlich ein paar tausend Stück haben. Und an Sätze, die lang genug sind, dass man Vierer- oder Fünferwortgruppen kriegen kann, kommt man selten ran. Deswegen lässt man die einfach raus.
Die Frage ist, N-Grammar-Lese kenne ich eigentlich aus dem das Parsen von Text. Und da nimmt man nicht Wörter als einzelne Teile, sondern Buchstaben. Wieso ist es? Ich hätte hier eigentlich erwartet, dass es hier quasi die einzelnen phonetischen Elemente als ganz genommen werden.
Hier unten kommen die phonetischen N-Gramme. Und im weiteren Erkennungsschritt müssen wir die Phoneme, die wir meinen erkannt zu haben, zu Wörtern zusammenfügen und die Wörter, die wir meinen erkannt zu haben, zu Sätzen zusammenfügen. Und ich bin jetzt gedanklich in dem Schritt, der Wörter zu N-Gramm verarbeitet, bevor nachher mal Sätze rausfallen. Wir müssen... Spracherkennung hängt krass vom Kontext ab, in dem ihr euch befindet. Beim Fremdsprachenlernen merkt ihr es, wenn ihr gerade nicht wisst, worum es geht und versucht, irgendwie reinzukommen. Mein Englischlehrer hat letztens gesagt, es heißt unbedingt Great Success, weil die Leute erwarten, dass nach dem Wort Great auch das Wort Success kommt. Natürlich könnte man sagen, ein fetter Erfolg oder ein dicker Erfolg. Aber es verwirrt die Leute einfach, weil es unbekannter Kontext ist. Von dem sprachspezifisch. Ich muss gerade meinen Faden wiederfinden. Ja, gehen wir auf die Demo. Diese N-Gramme gewinnt man üblicherweise, indem man ihm ein ganzes Buch füttert, so ein Buch mit geschriebenem Text. Ein Buch ist vom Umfang her ungefähr genug. Und daraus wird er Tabellen mit Wörtern erstellen, die er in dem Kontext erkennen kann. Und er wird schauen nach Wahrscheinlichkeiten, wie oft folgt dieses Wort auf ein anderes. Weil wenn er vor der Wahl steht, er hat zwei anderen identische Wörter erkannt, welche soll er jetzt vorschlagen? Nimmt er das Wort, das er im Kontext am wahrscheinlicher gesehen hat. Dieses Ding wird jetzt unaufrufbar. Halten wir fest, was wir bisher gelernt haben. Spracherkennung ist kontextabhängig. Wir beginnen mit Phonemen, diesen kleinsten unteilbaren Spracheinheiten, die irgendwie binär kodiert sind und deren Übergänge sprachspezifisch sind. Wir fassen Phoneme zu Wörtern zusammen. Wörter haben wir in einem Wörterbuch, in dem das geschriebene Wort drin steht und die Phonemen folgen, die dafür bekannt sind. Wir hatten hier ein Beispiel Exit. Wörter oder auch 1 Gramme fassen wir zu Wortgruppen zusammen, die wir irgendwie in dem Buch in dem Kontext gesehen haben. Wir suchen immer mehr Kontext herzustellen. Und aus diesen N-Gramm werden nachher Sätze. Also üblicherweise, wenn ich den Satz wiederherstellen muss, ich bin der Meinung, ich habe die Wörter ich und gehe erkannt, dann kann ich spekulieren anhand meiner Erfahrung aus Büchern, dass es heute sein muss, das ist mein erstes Dreiergramm. Im nächsten Schritt habe ich die Wörter gehe und heute erkannt. Ich habe irgendwie ein Phonem aufgeschnappt, das sieht so aus und gucke jetzt nach möglichen Wörtern. Das könnte ein Ach sein, das könnte ein Nach sein, das könnte ein Nacht sein, die irgendwie alle ähnlich klingen und alle wahrscheinlich an der Stelle stehen. Und schaue jetzt in meine Wörterbuch-Datenbank Wörter im Kontext und stelle fest, das wahrscheinlichste Wort ist Nach. Dann ist das meine nächste Dreiergruppe, die ich sinnvoll erkannt habe. Und so baue ich Stück für Stück meinen Satz zusammen. Und jetzt geht's an die Demo.
Geht es auch rückwärts? Weil an der Stelle könnte genauso gut nachts kommen.
Der Lettis arbeitet.
Wenn dann was hinterherkommt, dann wird es klar, dass es das vielleicht nicht sein. Wenn dann zum Beispiel Hause hinterherkommt, dann kann es nicht sein, ich gehe nachts Hause. Und dann muss es nachwärts sein.
Könnte man implementieren. Ich weiß nicht, wie sie es im Detail gebaut haben. Ich wollte jetzt demonstrieren, wie es systematisch funktionieren müsste. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was ich dem da reinfüttere. Wir haben an der Stelle noch nicht über Filter geredet, noch nicht darüber Mikrofonrauschen rauszukriegen, wir nehmen es einfach alles hin. Der erste Parameter, den ich Ihnen gebe, das Programm kann man nicht ohne Parameter starten, man braucht eine ganze Menge Eingaben. HMM ist das Hidden Markov Model und beschreibt Übergänge zwischen den Phonemen. Und der Übergang zum normalen Markov-Model ist, ich war irgendwann mal hier, ich habe jetzt den Zustand detektiert, dazwischen gibt es keinen Pfeil, ich spekuliere, wahrscheinlich war ich hier gewesen oder wahrscheinlich war ich hier. Ich sehe nicht alle Zustandsübergänge und ich erspekuliere, was dazwischen liegt, mithilfe des Hidden Markov-Model. Das LM ist das Language-Model. Ich weiß spontan nicht, was drin ist, also schauen wir einfach mal nach. Das Language Model demonstriert Wörter im Kontext, überlassen, gefolgt von Stimme senken, gefolgt von Stimme heben. Ich habe dir das Buch überlassen. Und jetzt beginnt mein nächster Satz. Das sind Wörter, die im Kontext gesehen hat, und das sind die Wahrscheinlichkeiten dazu. Warum steht Null vorne dran? Wahrscheinlichkeiten werden, da wo ich sie gesehen habe, üblicherweise als 10 hoch Zahlenwert angegeben. Warum da hier eine Null davor steht, ist mir noch unklar. Ich habe mich mit dem Dateiformat nicht befasst. Also, wir brauchen das Language Model, um Wortgruppen im Kontext zu erkennen, und wir brauchen das Dictionary. Das Dictionary, schauen wir einfach rein, ist hier mal ein Beispiel mit dem Exit gewesen. Das Dictionary macht das Mapping zwischen Phonemen und Wörtern. Und mit dem, wir stellen immer mehr Kontext her, möchte ich jetzt Sprache erkennen. Ich habe jetzt noch eine Demo, die ich jetzt total enttäuschen wird, weil ich etliche Parameter falsch gesetzt habe. Und zwar möchte ich putzerartig. Ich brauche einen großen Moment, das Zeug zusammenzubauen. Also die drei Parameter für das Phonemmodell, das Mapping zwischen Phonemen und Wörtern und die Wortgruppen braucht ihr Minimum im Erkenner. Weitere Parameter sind optional und verbessern die Erkennungsquote. Zum Beispiel, wenn ihr eine Sprecheranpassung macht, ist diese Sprecheranpassung ein kleiner Teil im Language Model. Da werden Wahrscheinlichkeiten von Phonemübergängen verschoben. Nicht viel, nur ein bisschen. Das ist eine mögliche sprecherspezifische Anpassung. So, und ich wollte jetzt endlich Frage zum Nachdenken, warum habe ich WAV-Dateien verwendet und keine MP3s? Es ist einfach das pragmatische Problem von dem Ingenieur. Sample Rate. Genau. Beim MP3 muss ich mir immer die Codierung Gedanken machen. Beim WAV ist ganz klar, was drin ist. So, mein Binary. Minus in file. Hört sich gut an. Ich hätte jetzt gerne eine Live-Demo gegeben, aber mein Mikrofon ist so rauschend, dass man nichts damit retten kann. Oh, Markus, Chaos-Vortrag, Projekte, Sphinx, Daten. Ich habe jetzt lange genug gequatscht, dass keiner mehr weiß, was eigentlich drin stand. Ach, Segmentation Fault. Komm, lass uns mal eine andere Audiodatei nehmen. Ich muss natürlich sagen, das ist das Binary, das ich gepatcht habe mit mehr Features. Ja, yeah, kein Segmentation Fault. Tut doch. Jetzt gehen wir diesen ganzen Krusch mal durch. Hier gab es irgendwie die Hypothese. Ich bin gerade verwirrt von der Menge der Zeilenbrüche. Bei mir auf dem Terminal sind es immer weniger. Könnt ihr den Kram lesen? Ist aber zu breit. Demo. Die Umgebungsvariablen übernehmen. Dauert einen großen Moment, das vorzubereiten. Das passiert halt, wenn man Sachen schlecht vorbereitet. Ich möchte mich korrigieren. Der Kontext, wenn ein Wort schlecht auftaucht, wäre eher der Kontext normal. Hypothese. Minus in file. Ausgerutscht und Wörter getauscht. Boom, Markus, Chaos-Vortrag. Projekte, Sphinx. Gut. Wir sehen nur die beste Hypothese. Er behauptet, in diesem Audio-File stand drin, gab ein verändert RSS. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 33683, dass er es korrekt erkannt hat. Wahrscheinlichkeiten sind üblicherweise sehr klein. Jetzt, ob jetzt 10-mal so groß oder nicht. Also hören wir doch mal rein, was eigentlich drin stand. Ich brauche den Infall-Parameter, den da bitte schön. Ihr hört das Mikrofon rauschen?
Obwohl physikalische Adressen eigentlich permanent sind.
Also lasst uns jetzt nochmal drüber reden, warum ist die Erkennungsquote eigentlich so von Arsch?
Das war kein Rauschen, das war ein Brummen.
Ich habe keine Filter drin, das heißt, er muss versuchen, aus jedem dieser Brummgeräusche ein Phonem zu erkennen. Und er tut es brute force, bis er eins findet.
Daher kommen auch die Halluzinationen.
So. Lass mich kurz überlegen, welchen dieses Dictionary. Komm her, put, sehr artig. Prägt euch mal den Text ein.
Obwohl physikalische Adressen eigentlich permanent sind.
Ist der Case in, kriege ich den irgendwie Case insensitiv geschaltet? Obwohl physikalische Adressen Put, put, put. Obwohl könnte er erkennen. Das hat er im Wörterbuch. Da weiß er auch, welche von dem Folge er braucht. Physi. Ich hätte einfach ein Beispiel nehmen sollen, von dem ich weiß, dass es nicht im Wörterbuch steht. Das wäre weniger peinlich gewesen. Postadresse. Adresszuweisung, Adressraum, Adressen. Ich muss sagen, er hätte tatsächlich eine erfolgreiche Chance gehabt, das Ding erkennen zu müssen. Tja. Jetzt sind wir uns an dem Punkt, wo ich mal ein bisschen echt erschöpft bin. Ich weiß, es müsste funktionieren. Aber wenn wir uns jetzt mal die Parameter anschauen. Passe ich nochmal einen kleinen Put, 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 Put. Es ist nur noch der gleiche Aufruf, wenn es gerade nicht glaubt. Da haben wir es aufgerufen. Dem habe ich eine Handvoll Parameter mitgegeben. Die drei Stück und noch ein bisschen Debug-Zeug. Dann sagt er, welche Parameter er default laden würde. Default Feature Set. Irgendeiner dieser Parameter kann ich ihm sagen, gib mir mal die 10 wahrscheinlichsten Sätze raus, die du glaubst, erkannt zu haben. Das Feature, das ich programmiert habe, ist, er gibt in einem Satz, den man ihm meint, erkannt zu haben, aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit er welches Wort korrekt erkannt hat. Ich habe eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Satz korrekt ist und eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Wort im Satz korrekt ist und eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Phonem im Wort korrekt erkannt ist. Wir spekulieren jetzt ganz viel mit hätte, wäre, könnte, müsste dieser Satz korrekt sein. Und irgendein dieser Parameter hier habe ich noch nicht erfolgreich gesetzt, dass meine Erkennungsquote sinnvoll läuft. Übrigens, ob ich den letzten richtig geschrieben habe. Ich möchte noch mit euch über eine letzte Sache reden. Ich verwerfe einfach meine Unfähigkeit an der Stelle, bügel sie einfach. Die Art, wie das Programm Zwischenergebnisse ausgibt. Ich habe irgendwie einen Graph mit Wörtern, von denen ich der Meinung bin, die Übergänge erkannt zu haben. Sagen wir, das Wort wäre jetzt nicht nach, sondern ach oder Nacht. Dann habe ich in diesem Graphen Übergangswahrscheinlichkeiten. Die müssen nicht zu 100% aufaddieren. Und jetzt geht es darum, dass ich jeden möglichen Punkt in diesem Graphen irgendwie sinnvoll beschreibe. Und das Fallformat dafür ist ein Lattice. Das Ding kriegt eine eindeutige Nummer, damit ich nachher darauf referenzieren kann und sagen kann, Knoten 1 ist mit Knoten 0 verbunden. Das Wort, das ich dafür einsetzen möchte. Der Timeframe, in dem dieses Wort frühestens beginnt. Der Timeframe, in dem es frühestens endet. Und der Timeframe, in dem es spätestens endet. Zum Beispiel hier hätte ich irgendwie gesagt, ich habe am Zeitframe 4 beginnt das Wort. Abhängig von der Länge ist es entweder am Zeitframe 6 oder Zeitframe 7, Zeitframe 5, frühestes Ende oder Zeitframe 6, spätestens zu Ende. Und dann kommt Knoten 33 ist mit Knoten 23 verbunden mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 hoch minus große Zahl. Und das ist jetzt das gesamte Datenformat vom Speicher. In dieser Art und Weise stellt das Programm all seine errechneten Wahrscheinlichkeiten im Speicher dar. Und zwar die für die Phoneme, dass er die Übergänge erkannt hat, welche Übergänge er wahrscheinlich erkannt hat. Und er sucht immer nach Wege in diesem Graphen, um euch final den Satz zu präsentieren, von dem er glaubt, dass es wahrscheinlich ist. Ich habe das mal für einen Satz mit 20 Wörtern von Hand versucht, diesen Graph zu zeichnen, habe es irgendwann einfach hingeworfen. Es ist aufwendig. Es ist für mich schwer greifbar gewesen, was da eigentlich passiert. Und an der Stelle möchte ich mit der kaputten Demonstration einfach aufhören und mal in die Diskussion übergehen. was ihr mitnehmen sollt, ist das Zeugnis von 1992, das ist stinkend alt, aber es war damals der Durchbruch, finanziert von der DARPA mit militärischen Forschungsgeldern. Kontext, wir setzen zusammen zu immer größeren Gruppen von Phonemen zu Eingrammen, zu N-Grammen zu Sätzen. Wir brauchen das Hidden Markov Model. Wir brauchen ein domänenspezifisches Wörterbuch, ein sprachenangepasstes Phonemübergangsmodell. Und wenn man den Kram jetzt richtig machen wollte, würde man viel Rechenleistung dahinter packen. Die Maschine hier kann live erkennen. Sie führt mit 2 Sekunden Verzögerung, fängt sie an zu rechnen und 2 Sekunden, die man aufgehört hat zu sprechen, wirft sie ein Ergebnis raus. Gute Ergebnisse sind abhängig vom Wörterbuch und von den Filtern, die ihr bringt. Dieses Brummen vom Mikrofon, das ich hatte, ist absolut tödlich für den Erkenner. Genauso auch, wenn ihr laute Poplaute habt, weil das Mikrofon dämlich sitzt. An der Stelle müsste eigentlich mal Henning einen Vortrag über Filter halten. Fühlt sich für sowas kompetent?
Irgendwann vielleicht.
Es ist bei Filtern verdammt schwer, die schlechten Geräusche rauszukriegen und dabei keine Phonemen zu zerstören. Einen guten Filter zu schreiben, ist eine schwere Sache.
Aus dem Paket Graphis, das man vielleicht dazu verwenden könnte. Also wenn ich mir das Format, das du gerade gezeigt hast, so anschaue.
Ich habe viel mit Dot gearbeitet, das Format hier ist grundlegend anders.
Okay, dann habe ich es einfach falsch gesehen.
Quellknoten, Zielknoten, Übergangswahrscheinlichkeit. Wenn du das zeichnest von Satz mit 20 Wörtern, der wird verdammt groß, der Graph.
Ja, obwohl dort einigermaßen gut damit umgehen kann.
Dann habe ich jetzt kein schönes Schlusswort und beende einfach diesen Vortrag an der Stelle. Danke für eure Aufmerksamkeit.